Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit!
Das ist nun also der dritte Teil vom ADHS-Special mit Babette. Wir sprechen über Overthinking, dann auch die Intelligenztestung und präzise Sprache und noch unzählige andere Themen. Und am Ende haben wir noch was Kleines für dich. Da wünschen wir dir ganz viel Spaß.
Ja, genau. Also ich habe das ja damals auch, also mal abgesehen davon, dass ich das monatelang auch vor mir hergeschoben hatte, also nicht nur wegen der ganzen Organisation drumherum um die Diagnose und so, sondern weil ich halt natürlich vor allem bei ADHS erstmal so voll die Angst hatte, weil ich auch dachte, ja, dann werde ich gezwungen, das Medikament zu nehmen, ne? Und ich kannte ja auch bloß diese ganzen Horrorgeschichten so von wegen, das verändert deine Persönlichkeit oder ach, was auch immer. Und jetzt bin ich da halt einfach total froh, dass ich sagen kann, hey, ich kann das nach Bedarf nehmen. Ich nehme das halt, wie gesagt, wenn ich auf Fachtagung fahre, um da ja einfach gut funktionieren zu können oder auf Veranstaltungen, Conventions etc., wo halt einfach auch viele Menschenmassen sind, damit ich die Reize einfach besser filtern kann und wirklich auch sozial nicht so schnell erschöpft bin, ne? Obwohl ich halt jetzt auch natürlich dann mehr gucke, okay, wie viel brauche ich vielleicht von dem Medikament und wie viel dann eher Erholungszeit brauche ich dann halt danach, ne? Weil ich ja jetzt halt auch gemerkt habe, nach der Fachtagung, das war mega cool und es hat mega Spaß gemacht und so. Und habe dann aber wirklich gemerkt, dass ich die 3 Tage danach zu Hause, also ich brauchte dann erstmal die 8 Stunden, mehr als 8 Stunden Schlaf, 3 Tage hintereinander und habe sogar, glaube ich, auch Mittagsschlaf gemacht, dass ich mich da halt wieder erholen konnte. Ne? Und ich weiß aber, wenn ich jetzt beispielsweise in einem, ich sage jetzt mal, Angestelltenverhältnis arbeiten würde, ich glaube, da würde ich gar nicht da drum rumkommen, weil dann müsste ich ja da funktionieren. Ne? Weil so jetzt in der Selbstständigkeit kann ich halt einfach sagen, okay, dann schlafe ich halt so lange oder ich muss, ich kann dann halt auch ausschlafen oder ich kann Mittagsschlaf machen, aber dann im Angestelltenverhältnis ist es was anderes. Aber trotz dessen, ja, muss halt jeder für sich selber dann entscheiden. Und würdest du schon dann sagen, auch dass natürlich mit dem Alter das auch was zu tun hat? Dass du dann sagst so, ich meine, du arbeitest ja eh noch ein paar Jahre auch.
Ja, also ich habe noch 7 Jahre vor mir bis zur Rente und ich glaube, ich habe es geschafft, für mich ein ganz gutes Gleichgewicht reinzubringen. Mhm. Ich kann halt auch Homeoffice machen. Ja. Ich versuche, mich auf dem Weg zur Arbeit von allen Reizen abzuschotten mit kleinen Mitteln. Also ja. Ich habe Noise Cancelling Kopfhörer. Ich habe immer einen Duft, den ich mag, auf dem Schal oder auf dem T-Shirt oder auf der Jacke. Das heißt, wenn mich ein Geruch überwältigt, dann rieche ich einfach an meinem T-Shirt oder an mir selber. Das nimmt schon mal voll viel raus und ich trage halt dann auch bei der Arbeit den ganzen Tag mehr oder weniger Kopfhörer, außer in Meetings. Also für mich ist, ich habe es gelernt, mich damit zu arrangieren. Mhm. Es könnte vielleicht leichter fallen. Aber ja, man muss halt mit der Situation, die man persönlich hat, irgendwie umgehen lernen und das Beste draus machen. Musste eben auch noch dran denken. Mhm. Auch so ein weiteres Ding, was bei mir halt immer ganz stark ist, ist das Overthinking und damit auch, dass ich mal Angst vor allen möglichen Dingen habe oder halt auch nicht mehr rauskommen und direkt das negativste Ergebnis sehe, vergangene Unterhaltungen oder Konflikte dann nachts durchkaue.
Oh Gott, das ist so furchtbar.
Also wirklich. Das mache ich eigentlich, das versuche ich auch irgendwie im Vorfeld schon zu stoppen. Ich möchte auch eigentlich nicht mehr mit Kollegen ein sehr nahes Verhältnis haben, weil das führt halt meiner Erfahrung nach dazu, dass das Overthinking stärker wird. Also wenn man sich auch da vor Reizen oder vor Fremdeinfluss schützt, indem man einfach die eigene Distanz besser wahrt.
Ja.
Das, denke ich, hilft auch. Also ich denke, ich kriege die nächsten 7 Jahre auch mit den Tricks und Mittelchen und den ganzen coolen Ideen, die du vermittelst,
auf
die du mich gebracht hast, ganz gut rum, auch ohne Diagnose.
Ja.
Aber muss jeder für sich selber entscheiden.
Was ist das eigentlich so für dich oder wie würdest du das zusammenfassen? Also einfach jetzt auch in dem Alter so auf diese krasse Erkenntnis zu kommen. Ne? Ich meine, es ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wir sind jetzt in 2026. Das hat ja, in 90ern war das was anderes. Vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren war halt auch ADHS-Autismus generell bei Frauen war ja noch gar kein Thema. Ne? Aber ich fand es halt, was ich vorhin schon so meinte, ich fand es ja schon so krass, mit Anfang 30 da drauf zu kommen und jetzt so eine Antwort zu haben und gleichzeitig zu wissen, okay, das ist das, das ist dieses Verhalten, das kann ich da einkategorisieren und dieses, jenes kann ich machen, damit es mir besser geht. Aber so in Retrospektive, vor allem, weil du ja auch sagst, halt auch wegen Therapie, arbeitest du da eigentlich noch viele Sachen sonst so auf? Also wenn du jetzt auch schon sagst, so wegen Overthinking, dass du da dran arbeitest, das nicht mehr so zu machen oder auch andere Sachen?
Na, ich denke, das Geheimnis oder der Trick hinter allem ist halt einen sehr fluiden Geist zu haben und jederzeit in der Lage sein, dein Denken und deine Werte und Fakten, Modelle, neuen Erkenntnissen anzupassen.
Mhm.
Klar war das irgendwie ein Klopper,
ja.
Aber ich mache mir schon mein ganzes Leben lang über mein Verhalten und meine Persönlichkeit und das Verhalten und die Persönlichkeit der Menschen um mich rum und im allgemeinen Gedanken.
Ja.
Von daher bin ich das eigentlich gewohnt, dass ständig neue Erkenntnisse oder Einsichten dazukommen, die dann auch wieder eine Veränderung in einem selbst im Umgang bewirken. Für mich ist das okay, aber das war schon mit einer der größten Eye-Openern oder Epiphanien, die ich da hatte, seitdem ich auf dich als Wissensquelle zum Thema gestoßen bin.
Ja.
Weil ich habe mich da vorher ja auch gar nicht...
Ja, wie auch, ne?
Ja,
wie soll man auch darauf stoßen, ne? Was mich noch interessiert oder was mir jetzt gerade noch einfällt, wir hatten ja auch die Thematik oder beziehungsweise, sage ich ja auch, beziehungsweise wo du dich auch drin siehst, halt einfach in dieser Vierer-Kombi. Ne? Und bei dir, du hattest die Intelligenztestung und bei Mensa, wie war das? Du hattest da ja das zweimal irgendwie machen lassen oder so, ne?
Also ich habe tatsächlich eine Zeit lang, als ich studiert habe, Intelligenztests aus Spaß gemacht, weil es mir auch einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe den Mensa-Test, den man online machen kann, auch in der vorgegebenen Zeit mit 133 abgeschlossen. Wäre danach also hochbegabt, bin dann tatsächlich zur Testung zu Mensa vor Ort gegangen und bin da mit 117 rausgegangen, weil ich finde das auch schwierig. Wir hatten das Thema auch schon mal. Du hast ADHS, du bist ungeduldig, du willst Dinge nicht bis zum Ende lesen. Ich lese die erste Hälfte des Satzes und denke, ich weiß, was da kommt. Und wenn das dann auf einmal in der zweiten oder dritten Frage aufs Negative verkehrt wird, also du wirst erst gefragt, welches Wort bedeutet in etwa das gleiche wie.
Ja.
Und dann sollst du drei Fragen später suche ich immer noch nach dem Wort, das die gleiche Bedeutung hat wie und nicht auf einmal nach dem Gegenteil, weil ich einfach zu abgelenkt und zu wenig fokussiert bin. Dinge frustrieren mich unheimlich schnell. Also ich denke, mit ADHS hast du nochmal eine eigene Problematik mit Intelligenztests.
Ja, na, was ich bin da vor ein paar Wochen mal so auf den Gedanken gekommen, weil ich weiß ja auf jeden Fall, dass je nachdem, was es für ein Intelligenztest ist, dass man ja halt auch mit Autismus da unterdurchschnittlich einfach unterdurchschnittliches Resultat hat. So, vor allem, wenn es halt wirklich sprachlich basiert ist, ja, weil wir ja Worte und Sprache einfach anders und viel präziser, sage ich jetzt mal, verarbeiten. Und das war beispielsweise, kurze Side-Story, das war beispielsweise immer meine Herausforderung in der Schule, weil ich habe immer die Aufgabenstellung falsch verstanden. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe das ganz anders verarbeitet, als was es eigentlich gemeint war. Und dann habe ich da diesen Punkt nicht bekommen. Boah. So, na jedenfalls bin ich da drauf gestoßen vor ein paar Jahren, als ich hier das eine Buch von Temple Grandin gelesen hat. Das ist auch eine Autistin, die ist Tierwissenschaftlerin und ist spezialisiert auf Kühe und Vieh. Und jedenfalls hat die aber auch einige Bücher mitgeschrieben zum Thema Autismus. Und da bin ich das erste Mal auf das Thema gekommen, dass mancher Intelligenztest, also da haben autistische Menschen entweder überdurchschnittlich oder halt unterdurchschnittlich. So, das heißt, das verzerrt es schon mal total. Dann haben wir das mit ADHS, ne? Also vor allem, wenn du da schon die Kombi hast, dass du abgelenkt bist, dann bist du vielleicht sonst irgendwie auch durch Außenreize schneller abgelenkt. Oder wie ich jetzt halt durch in der Community so einige Zuschriften hatte, wenn es darum ging, um die Intelligenztestung bei den Kindern, dass natürlich dieses mit großer Wahrscheinlichkeit hochbegabte Kind mit ADHS dann auch dachte so, ich habe keinen Bock mehr. So, ja, das ist mir alles zu einfach. Und das ist mir hier zu einfach und nö, will ich nicht mehr. So, und natürlich hast du dann auch einen schlechteren Score in dem Sinne. Ne? Und dann hatte ich mich mehr auch mit Intelligenztests beschäftigt und so. Und habe ja dann auch rausbekommen, dass die ja eigentlich auch wie bei ADS und Autismus sehr männlich geprägt sind. Und überhaupt ist ja auch dieser Fokus eher so auf diese mathematische und physikalische oder was heißt Erinnerungsvermögen und so. Und dass beispielsweise solche Intelligenzen wie diese emotionale Intelligenz, dass die ja da gar nicht getestet wird. Also von daher ist auch, es gibt ja so viele verschiedene Intelligenzen auch, wenn es um ästhetische Intelligenz geht oder musikalische, ne? Du weißt, wir haben einfach in unserem Freundeskreis sehr viele Musiker und wenn ich mich da manchmal so umgucke, wenn da so einige mit dabei sind, die können ein Instrument angucken und dann können die das irgendwie
ja,
so, ne?
Ja, das ist ja auch wieder, das ist ja voll hyper-hypo. Also, ja. Weil ich kann zum Beispiel, ich höre, wenn ich Musik höre, ich kann alle Instrumente einzeln hören, mhm. Also ich kann das nebeneinander, kann das in einem haben und kann das aufschlüsseln. Ja. Ja. Also ich kann quasi auch da, meine auditive Verarbeitung funktioniert da außergewöhnlich gut. Ich höre direkt, wenn Sachen schief oder unharmonisch sind oder was andere auch. Also da steht jemand neben dir beim Konzert, irgendeiner spielt die ganze Zeit schief oder ist verstimmt oder hört sich selber nicht. Und die hören das alle nicht. Das finde ich dann auch immer voll krass. Ja, aber um nochmal auf das Thema Hochbegabung und Zusammenhang zu Intelligenztests zu kommen, ich finde das halt auch schwierig, das nur an diesem Kriterium festzumachen. Deswegen fand ich das auch im Neurodivergenz-Navigator echt gut, dass du erstmal, glaube ich, so eine Liste von 20 Punkten hat es, die halt auch Merkmale für Hochbegabung sind.
Na, so wie es im realen Leben halt eigentlich ist. Also vor allem so dieses, was ich ja dann immer, was ich auch durch im Austausch mit der Community oder halt auch durch Bücher und durch viele Fallbeispiele da immer so dieses Muster sich ergeben hat. Es ist ja genauso wie andere Neurodivergenzen, wie ADS und Autismus, wir existieren ja nicht im luftleeren Raum, ja, sondern es wird ja dann erst zur Problematik oder Störung etc. oder zu irgendeiner Andersartigkeit in der also in der Sozialisation beziehungsweise in dem Kontakt mit anderen. So, und was ich vorhin meinte mit diesen also wenn ich natürlich halt viel monologisiere oder dann halt von der Wortwahl her. Ja, ich habe ja auch oft dieses Feedback bekommen, so, Kathi, die anderen verstehen dich nicht. Und ich so, hä? Ja, die verstehen nicht die Worte, die du benutzt. Und ich denke mir so, hä? Also ich selber würde mich nicht als sehr intelligenten Menschen bezeichnen. So, dann und
den
dann,
Kruger.
Und dann, ja, und wenn dann gleichzeitig aber Menschen, das hatte ich auch schon ein paar Mal im Podcast auch so gesagt, so, was mich ja auch immer so total verwirrt hat, so diese zwei Extreme, es gab so Menschen, die mir immer suggeriert haben, dass ich ein sehr, sehr dummer Mensch bin und naiv und gutgläubig und halt nicht intelligent. Und dann gab es halt auf der anderen Seite Menschen, die oder vielleicht dann so über drei Ecken und dann vielleicht doch mal irgendwie eine Freundin, die mir wohlgesonnen war, die dann gesagt hat, so, ja, die anderen verstehen dich nicht oder die sind von dir eingeschüchtert und so. Und ich denke mir so, hä? Ich bin doch eigentlich Durchschnitt. Ich habe jetzt nicht, dass ich mich irgendwie hochgestochen ausdrücke, aber anscheinend doch. Und dadurch, dass mir das ja nicht auffällt, weiß ich ja gar nicht, was das für Wörter sind, die da so...
Ja, ich könnte das auch nicht anders. Und ich finde es auch nicht gut, dass wir uns da anpassen sollen oder dass das von uns erwartet wird. Ja, ich finde das auch wieder immer wieder erstaunlich. Ich formuliere einen Gedanken und die Leute verstehen es nicht, mit denen ich am Tisch sitze, obwohl ich meiner Meinung nach ganz klar logisch aufgebaut eine Kette von Fakten, die meinen Standpunkt belegen, gebracht habe und dann formuliert mein Kollege das geringfügig um und auf einmal verstehen die das. Da stehe ich dann auch wie Schwein vorm Uhrwerk und denke, was hat der jetzt anders gemacht?
Ja.
Das ist doch das Gleiche, was ich gesagt habe, aber anscheinend ist da irgendeine.
Ja, ich glaube, oder was mir da auch nochmal so kommt, ist dieses, das ist ja auch einfach so ein Frauen-Männer-Thema, so von wegen, das habe ich schon so oft jetzt auch gesehen. Ich glaube, da gibt es sogar ein Buch drüber, so diese Doppelstandards, so von wegen, wenn Frauen halt irgendwie was erzählen oder wenn die sagen, so hier, lasst uns das und das machen oder das ist eine gute Strategie oder das ist eine gute Idee und es wird dir nicht zugehört als Frau und dann sagt ein Mann genau dasselbe und also ja, genau, du hast die Lösung.
Das ist so krass, das habe ich auch, also ich meine, wir denken, ja, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft,
ja,
wo die Geschlechterunterschiede und die Ungleichbehandlung der Geschlechter langsam mal Thema von gestern sein sollte. Aber es gibt auch Studien darüber, dass du als Frau von männlichen Kollegen erheblich häufiger unterbrochen wirst, wenn du redest, als von anderen Frauen. Also Frauen unterbrechen generell weniger. Männer unterbrechen Frauen, aber nicht andere Männer. Allein das kann einem in Meetings oder in professionellen Situationen...
Ja, vor allem dann auch noch in deinem Metier, ne?
Das macht mich irre und ich habe es da auch mit verschiedenen Strategien versucht. Also manchmal rede ich dann einfach weiter.
Ja.
Aber es natürlich, dann wirst du auch wieder als schwierig angesehen, weil die schneiden das ja in dem Moment auch nicht, dass sie dich häufiger unterbrechen und dann muss man das vielleicht mal sagen oder muss halt auch einfach mal mit der Technik draufhauen und sagen, wir können hier einen KI-Moderator in einem Meeting mitlaufen lassen und der kann uns anschließend Zahlen darüber liefern, wer wie viel Redezeit hatte und wer wie oft unterbrochen wurde, um das Ganze mal zu berichten.
Richtig gut, ja. Ja, da gibt es doch auch so die Studien und Hochrechnungen und so weiter, dass wenn... wenn jetzt in einer Gruppe, ne, gemischt Männer, Frauen, dass wenn Frauen, ich glaube, 30% Redeanteil haben, dass Männer das aber selber so wahrnehmen, als hätten die über 60 oder so.
Ja, also das ist auch so. Das ist so krass. Oder auch, dass halt einem ständig irgendwelche Stereotypen unterstellt werden, die eigentlich in einem professionellen Arbeitsumfeld gar nichts zu suchen haben. Also ja, ich bin meistens ein bisschen emotionsstärker als andere. Ich habe aber trotzdem keinen Bock, dass mir dann jemand sagt, du reagierst immer direkt so emotional.
Oh Gott,
weil ich möchte über Fakten und über Probleme und über Lösungen reden, aber nicht darüber, was ich für eine Persönlichkeit bin und wie mein Verhalten geprägt ist. Und das ist halt auch, das ist eigentlich ein total frauenfeindliches Klischee, dass uns immer direkt die emotionale Reaktion und die Unfähigkeit, etwas auf der Sachebene zu betrachten, abgesprochen wird. Und das muss man dann aber auch klar benennen als das, was es ist. Ja. Und sagen, das möchte ich hier nicht hören. Ja. Das hat hier nichts zu suchen, wie du mich persönlich einschätzt oder empfindest. Können wir bitte mal bei den Fakten bleiben?
Ja. Ja, ich finde das auch total witzig. Da ist ja, kommt ja jetzt auch immer mehr raus, dass da halt sehr viel einfach projiziert wird. Ne? Also vor allem also wirklich dieses das mit diesem Redeanteil oder ach, alles Mögliche. Ne? Letztens erst, das ist jetzt vor ein paar Wochen erst rausgekommen, glaube ich, dass ja sozusagen Frauen ja gar nicht eine biologische Uhr haben, weil genetisch, also von den Eizellen, die ja der Frauenkörper produziert, die bleiben stabil bis ins hohe Alter. Was aber an Qualität sozusagen abnimmt, sind die Spermien. Die nehmen wirklich ab 25, nimmt die Qualität ab. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sozusagen halt der Vater schon über 30 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind dann halt zum Beispiel eine Behinderung oder irgendwas halt bekommt. Und das liegt halt am Vater und nicht halt an der Mutter. So. Und dass halt solche Sachen projiziert werden oder dass halt mit dem Redeanteil, ich hatte noch irgendwas anderes, aber mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Doch, natürlich, das mit den Emotionen. Weil das finde ich ja halt auch, ne, eins meiner Special Interests ist so Marketing und Werbung. Und da denke ich mir auch, das ist so einer der abgefahrensten Marketing-Clues eigentlich, wenn man sich das so mal vor Augen führt, ist, dass Männer die Emotion Wut komplett reframed haben, dass es ja gar keine Emotion ist und dass Männer gar nicht emotional sind. Aber wenn du dir die anguckst, bei Fußball oder bei, weiß ich nicht, irgendwas anderem, dass die irgendwelche Wände einschlagen oder so, ne, und dann aber das projizieren und dann zu Frauen sagen, wir sind das emotionalere Geschlecht. Ja.
Also meine Analytikerin sagt immer, die angeblich keine Emotionen haben, das sind die größten Luftverpester, weil die Emotionen, ob du sie jetzt zur Kenntnis nimmst oder halt nicht, die ist halt da und die manifestiert sich. Und wenn du sie halt, ich habe Kollegen gehabt, die gesagt haben, ich bin eine Maschine, ich denke nur logisch. Nein, Alter, du nimmst deine Emotionen einfach nicht wahr und lernst nicht damit umzugehen. Und dadurch bekommt das Ganze hier eine ungute, unbewusste Strömung, die es nicht hätte, wenn du ein bisschen reflektierter mit deinen Emotionen umgehen kannst. Aber genau das sind dann diejenigen, die dir sagen, du bist emotional. Ja. Also ja, ich gehe voll mit bei dem Reframing.
Aber es ist wirklich das Lustigste, war vor ein paar Wochen dieses Männer projizieren, das Ding mit der biologischen Uhr, weil eigentlich sind es nicht die Frauen, sondern die selber, deren biologische Uhr langsam irgendwann mal abläuft.
Ja, und oh mein Gott. Ich denke tatsächlich, es ist auch echt an der Zeit, Cis-Mann 500, dass wir Frauen 500, uns da ein paar, also auch einfach Verhaltensweisen aneignen. Mhm. Und ich sage zum Beispiel auch immer, ich bin viel in der Talentförderung von Frauen in der Informatik unterwegs und da ist auch so ein Ding, ein Mann bewirbt sich auf einen Job, wenn er 60% der Skills mitbringt, denkt, das ist gut genug. Eine Frau denkt sich, oh, ich habe keine 100% von dem, was da gefordert wird, ich bewerbe mich erst gar nicht. Und meine Strategie ist halt, A, kenne deine Konkurrenz, kenne dein Gegenüber, verstehe, wie Männer ticken und sei einfach bold und geh einfach gut damit um und kommuniziere, wer du bist und was du bist und was du brauchst und was du möchtest und ja, wie gesagt, guck dir ein bisschen von dem, also wie war das? Ich möchte einmal das Selbstbewusstsein eines mittelmäßigen Mannes haben. Ja, und das mit unseren neurodivergent geprägten, zutiefst kritisierten Persönlichkeiten ist es, glaube ich, noch um einiges schwerer zu erreichen, aber man muss es halt versuchen.
Ja, ja, deswegen, ich bin da ja auch halt einfach schon seit Jahren dran und ich finde auch, dass halt diese ganze Arbeit auf Social Media, weil ja einfach anonym da Hinz und Kunz die blödsinnige Meinung da halt breit treten kann, da merke ich dann so, okay, das ist wie so Expositionstherapie für mich. Also ich muss zwar auch sagen, so ich habe zwar natürlich am Anfang so viel maskiert oder ich kriege relativ wenig Kritik oder auch relativ wenig blöde Kommentare oder Beleidigungen oder so, ne? Aber wenn es dann doch mal kommt oder ich mich eher dann so aus meinen Schneckenhäuschen heraustraue und dann vielleicht doch irgendwie mal was Polarisierendes sage, wo ich mir, weiß ich nicht, wo ich trotzdem denke, so ja, ist jetzt für mich so schon ganz schwierig und andere würden sich denken so, okay, das ist einfach total lächerlich. Also, dass ich da halt auch mich damit beschäftige, beziehungsweise das in mir aber arbeite, um halt dieses Selbstvertrauen halt einfach aufzubauen und dann zu sagen so, nee, also wenn halt ein mittelmäßiger weißer Cis-Mann 5000 das hinkriegt so, dann kriege ich das doch erst recht hin, auch wenn ich vielleicht andere Herausforderungen habe oder halt die Ablehnungs- und Kritikdysphorie kickt und so, ne, aber deswegen finde ich es halt einfach so unglaublich hilfreich, jetzt auch mit dieser ganzen Neurodivergenzaufklärung zu wissen, das hat diese auch vielleicht neurologischen Hintergründe und ich muss mir nicht selber sozusagen die Schuld geben oder ne, weil ich halt auch einfach so aus einem leistungsorientierten Elternhaus auch komme, dass ich mir denke oder generell, wir sind ja auch da gesellschaftlich so geprägt, dass Intelligenz ja schon generell sehr hoch angesehen wird, ne, wo es ja immer darum geht, ja, und du musst halt gute Noten schreiben und dies, das. Also ich mir dann halt denke, jetzt habe ich voll den Faden verloren.
Dann springe ich ein.
Ja, spring mal ein, ja.
Ja, da würde ich nämlich dann gerne noch auf ein interessantes Side-Project hinweisen, wo wir ja auch schon drüber gesprochen hatten, wo du gerade Ablehnungs- und Kritikdysphorie gesagt hast. Also ich habe mit einer Freundin zusammen Meditationen nicht nur für neurodivergente Leute gemacht und wo es halt darum geht, bestimmte Glaubenssätze im Unterbewusstsein zu entkräften, zu entpathologisieren und dafür andere zu verankern in einem Zustand, in dem der Geist und das Unterbewusstsein in der Lage ist, das aufzunehmen. Und das kann natürlich helfen, oder wir denken zumindest, dass das hilft, die Dinge zu reframen. Und das ist, glaube ich, auch das, wo Community und Content-Creatoren hin müssen und wir alle hin müssen, dass wir die Dinge halt einfach auch anders framen und diesen Frame halt auch in der Kommunikation und im Umgang mit der neurotypischen Gesellschaft etablieren und, wenn es sein muss, verteidigen und durchsetzen.
Ja, eben. Habt ihr das schon fertig? Soweit?
Wir haben einige Meditationen fertig zur Prokrastination, zur Ablehnungs- und Kritikdysphorie, zur Limerenz, zur Prokrastination gibt es mehrere, nach Methoden von Guardian of Mind selbstverständlich. Und die werden jetzt in den nächsten 2 Wochen live gehen.
Ah, okay. Na, wir können ja mal gucken, wie wir das jetzt hier auch timen vom Podcast und so weiter. Wenn es dann fertig ist, kannst du mir schon mal den Link schicken. Und wenn ja, dann findet ihr den Link auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten werde ich mal gucken, wann ich das irgendwie auf Social Media oder vielleicht nachträglich nochmal reinsetze und so. Genau, ja.
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn diese Folge für dich ein wertvoller Wegweiser war, schicke sie direkt an deine engsten Gehirnzwillinge weiter. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Reflexionstools sowie meine Neurokarten oder Persönlichkeitsentwicklungskurse über den Link in den Shownotes oder über meine Social-Media-Kanäle unter Guardian of Mind. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.